Ein Sommertag in den Kärntner Karawanken, ein paar Zelte auf einer grünen Wiese am Bauernhof. Der historisch bedeutsame Berschmannhof dürfte an diesem Julitag zunächst sehr idyllisch gewirkt haben. Bis zu einer Polizeirazzia, deren schnelle Eskalation nicht nur viele Fragen aufwirft, sondern auch alte Wunden aufreißt. Und damit herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich heute mit meinem Kollegen in Kärnten verbunden zu sein, dem Leiter des Kärnten-Ressorts, Thomas Tschick. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen wieder einmal bei Delikt.
Gerne, David.
Thomas, wir sprechen heute über einen Vorfall, der diesen Sommer über Schlagzeilen gemacht hat. Du hast viel darüber geschrieben, hast auch Videos dazu gemacht. Die kleine Zeitung, Abonnentinnen und Abonnenten werden das vielleicht schon gesehen haben, die einen oder anderen. Aber dieser Fall, der macht auch aktuell noch Schlagzeilen und wird uns wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang weiter beschäftigen. Es geht um einen, sagen wir, missglückten Polizeieinsatz, der an sich vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte, wobei man dazu sagen muss, er ist ziemlich eskaliert. Also es war dann ein Hubschrauber vor Ort, es gab eine Polizeihundestaffel und das alles wegen vermeintlichen oder mutmaßlichen Vergehen gegen das Naturschutz- bzw. Campingplatzgesetz, aber dazu kommen wir noch. Jedenfalls hat diese Nachricht oder dieses Ereignis für besonderes Aufsehen gesorgt aufgrund der besonderen Brisanz dieses Ortes. So sehr nämlich, dass der Einsatz sogar zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Österreich und Slowenien geführt hat. Und um das alles zu verstehen, da muss man eben auch sich die Geschichte dieses Ortes und der dort im Jahr 1945 begangenen schrecklichen sogenannten Endphase-Verbrechen anschauen, nämlich jener am Perschmannhof bei Bad Eisenkappel. Ja, der Perschmannhof, das war ein Bauernhof der Familie Sadownik und ab etwa 1942 diente der eben im Zweiten Weltkrieg als Stützpunkt der Widerstandsbewegung von Kärntner Slowenen unter dem Nationalsozialismus. Also hier haben sich Partisanen im Rahmen ihrer Aktivitäten immer wieder zurückgezogen und neu organisiert, um das NS-Regime zu bekämpfen. Und ja, das verleiht diesem Ort auch heute noch eine besondere historische Bedeutung, eben als Teil des bewaffneten, aber auch des zivilen Widerstands in Kärnten. Und dann am 25. April 1945, das war wenige Tage vor dem Kriegsende in Europa, das war nämlich am 8. Mai, da wurde der Hof von einer Einheit des SS und Polizeiregiments 13 überfallen. Ja, rund 70 Männer zerstörten Gebäude und erschossen die anwesenden Zivilisten. Das waren 4 Erwachsene, das Besitzerehepaar, die Altbäuerin und die Schwester des Besitzers und 7 Kinder. 3 Kinder der Besitzer, 2 Kinder der Schwester des Besitzers und 2 Kinder vom Nachbarhof. Insgesamt wurden damals 11 Menschen an diesem Tag ermordet, aber keiner der Täter wurde vor Ort gestellt oder bestraft. Der Ort wurde in Brand gesetzt, dann brannte fast vollständig ab und die Toten blieben dort zunächst unbeerdigt einfach liegen. Und die Aktion war Teil einer sogenannten Säuberungsmaßnahme gegen mutmaßliche Partisanenstützpunkte im Jauntal. Obwohl, das muss man dazu sagen, die Kampfhandlungen in Kärnten zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend beendet waren. Historiker sprechen in diesem Zusammenhang von einem gezielten Akt der Vergeltung und Einschüchterung gegenüber der slowenischen Minderheit. Ich habe vorher schon den Begriff Endzeitverbrechen genannt. Das trifft hier eindeutig zu. Das Wort beschreibt nämlich nationalsozialistische Gewalttaten, die in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs begangen wurden und sich oft gegen politische Gegner oder vermeintliche Verräter richteten und den Widerstand brechen oder auch Spuren verwischen sollten. Ja, und nach Kriegsende wurde das Massaker nur unzureichend aufgearbeitet. Das ist eine Parallele zur Aufarbeitung der Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs und der Geschehnisse davor in Österreich insgesamt. Ich glaube, du hast dich da auch im Rahmen deines Studiums zum Teil damit beschäftigt, mit dieser Zeit. Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen.
Unbestritten, ja. Also da blieb sehr, sehr vieles im Dunkeln, beziehungsweise gab es ja dann auch so etwas wie eine Rachejustiz. Vor allem eben anschließend an die Endzeitverbrechen gab es ja auch sehr viele Verschleppungen hinein ins dann sich im Entstehen befindliche Jugoslawien, wo auch viele Personen, denen man Nazi-Kollaboration unterstellt hat, beziehungsweise die es tatsächlich waren, dann von Partisanengruppierungen, beziehungsweise eben der dann neu formierten jugoslawischen Armee in das Hinterland verschleppt worden sind. Es gibt auch die Geschichte der Hudayama, die wilde Höhle, aber es wäre jetzt dann schon wirklich eine neue Deliktfolge, die wir da aufmachen würden. Bleiben wir einmal am Bärschmannhof, der Fall ist schlimm genug.
Ja, man sieht, es gibt hier wirklich viel zu besprechen, aber wir bleiben am Bärschmannhof. Ermittlungen gegen die damals beteiligten SS-Männer, die verliefen im Sande, und verurteilt wurde nur ein einziger, damals 17-Jähriger. Also der wurde 1949 vor Gericht gestellt, 1950 verurteilt, aber 1956 schon wieder vorzeitig entlassen. Und erst Jahrzehnte später rückte dann dieses Verbrechen durch lokale Initiativen und die Errichtung des Museums am Bärschmannhof in das öffentliche Bewusstsein, und heute gilt der Ort ja als Symbol auch für den späten NS-Terror in Kärnten und das Leiden der slowenischen Minderheit in diesen letzten Kriegswochen. Aber jetzt kommen wir zurück in die Gegenwart, zurück ins Jahr 2025. Thomas, beschreib uns einmal, wie es da heute so ausschaut, an diesem Ort, der sich zwischen Bad Eisenkappel und Bleiburg befindet, nur 2-3 Kilometer entfernt von der slowenischen Grenze. Ich gebe zu, ich habe nachschauen müssen auf Google Maps, wo das genau ist. Ich war noch nie dort. Also wie schaut es dort aus?
Eigentlich sehr idyllisch, wenn man wirklich unberührte Natur mag. Für jene, die von der Steiermark nach Kärnten reinfahren, so irgendwann mal ab Mitte des Lavantals sieht man ein sehr großes Bergmassiv vor sich in südlicher Richtung, das ist die Betzen. Und da auf rechter Seite hin, so in den Hügelwäldern hinein, auf rund 1200, 1300 Meter Seehöhe, da verbirgt sich der Bärschmannhof. Das ist wirklich so eine kleine Senke noch einmal. Wenn man gut mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht man entweder von Klobasnitzer oder eben Železner Kapler, Eisenkappel, gut eine Stunde mit dem Fahrrad drauf, um in diese Gegend zu kommen. Google Maps würde dir dort nur mehr bedingt weiterhelfen, weil du tatsächlich in der Gegend keinen Handyempfang mehr hast. Also es ist wirklich eine Gegend, es ist wahrscheinlicher, dass ein Bär oder ein Wolf dich dort frisst, als dass du einen anderen Wanderer begegnest. Also wirklich sehr, sehr abgeschieden. Und der Hof wurde eben seinerzeit wieder bis zu einem gewissen Grad restauriert, war auch dann lange ein privates Wohnhaus. Natürlich, jetzt ist es vor allem seit den vergangenen 20 Jahren, seit die Initiativen stärker wurden, ein wirklicher Gedenkort. Denn man muss dazu sagen, es ist dieser Widerstand der Kärntner Partisaninnen und Partisanen ist ja tatsächlich die am längsten dokumentierte Widerstandshandlung gegen das NS-Regime auf dem Staatsgebiet des heutigen Österreichs gewesen. Man muss da auch aber ein bisschen differenzieren noch einmal, weil unter Partisanen stehen sich heute alle vor, irgendwie sie Roter Stern Belgrad oder Partisan Belgrad, jetzt die alten Fußballclubs, die mit einem Sternl unterwegs gewesen sind und die irgendwie Kommunismus und Tito verherrlicht haben. Das Kärntner Partisanentum war in vielen Teilen sehr, sehr katholisch geprägt. Also Franz Jägerstätter ist vielen als Widerstandskämpfer ein Begriff. Und es war eben nicht als Widerstandskämpfer, sondern als Opfer des NS-Terrors ein Begriff. Und in diesen Fällen hat es halt oft eher in Widerstand geschlagen, aber katholisch motiviert tatsächlich. Also da wollte man nicht mit dem Regime und hat sich dann eben auch zum Teil diesen Gruppen angeschlossen, wobei man auch sagen muss, nicht alle werden sich freiwillig den Partisanen angeschlossen haben. Es gab dann natürlich auch so etwas wie einen dezenten Druck, sich dem anzuschließen in manchen Fällen. Also es ist wesentlich komplexer, als man es heute gerne lesen würde, die ganze Partisanengeschichte. Aber der Ort ist grundsätzlich schön, von der Natur her. Und wenn man dann reingeht und sich die Geschichten durchliest, wenn man sich die Namen durchliest, der Opfer, dann ist es vor allem aber auch ein sehr, sehr bedrückender Ort. Und wenn man weiß, hier wurde eben das Massaker an einem Ehepaar, an alten Leuten, an Frauen, an ganz, ganz vielen Kindern verübt, dann ist es schon etwas, was einfach sehr beklemmend zurücklässt.
Mhm. Ja, ab den 1980ern ungefähr, da hat diese Erinnerungskultur, sage ich einmal, neue Fahrt aufgenommen. Es gab ja, es war ja davor auch schon ein Denkmal, also in der Nähe
Genau, es war auf der Hofstelle davor schon ein Denkmal. Da muss man ja dazu sagen, das, was in den 60er, 70er Jahren in Kärnten Erinnerungskultur von den Partisanenverbänden war, wurde ja immer ein bisschen sinister auch beobachtet, muss man auch dazu sagen. Also es gab ja nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch territoriale Ansprüche des Staates Jugoslawien, sowie eben auch nach Ende des Ersten Weltkriegs. Man ist dem nicht nachgekommen, es kam nicht zu einer neuerlichen Volksabstimmung. Man hat gesagt, die Grenze, die 1920 festgesetzt wurde im Rahmen oder im Anschluss an das Plebiszit, also auch die Grenze, die ab 45 zu gelten hat. Aber da gründete sich ein wenig diese Kärntner Urangst, also war jetzt nicht für die ganze Bevölkerung, aber es gab sie eben, dass man da noch vereinnahmt werden könnte, dass da tatsächlich Gebietsansprüche auch militärisch geltend gemacht werden könnten. Und da gab es, du hast es erwähnt, das ist jetzt nur 2-3 Kilometer von der slowenischen Staatsgrenze entfernt, auch wenn es ein unwegsames Gelände ist, eben ab und zu diese Gedenktreffen, diese Erinnerungskultur von Partisanen. Und da hat man ja immer irgendwie suspekt oder sinister beziehungsweise irgendwie eine doppelte Agenda diesen Personen auch unterstellt. Wer sind die bezahlt, sind das mitunter Doppelagenten im Dienste des tito-jugoslawischen Staates? Also da war eine hochkomplexe Gemengelage, muss man dazu sagen. Und natürlich fand zu dem Zeitpunkt auch noch gar keine Aufarbeitung in breiter Fläche über die NS-Verbrechen statt. Das hat ja in Österreich erst mit Waldsam-Affäre fortfolgend wirklich stattgefunden. Und seither ist eben auch der Berschmannhof, beziehungsweise ehrlicherweise erst ab dem Jahr 2000, dann auch wirklich anders in der Erinnerungskultur eingeflochten geworden.
Ja, und war dieser Ursprung oder dieser Teil der Erinnerungskultur, ist das auch der Ursprung dieses Treffens, dieses von Antifaschisten, wie es jetzt in den Medien genannt wurde, an jenem Tag im Juni? Oder was ist der Hintergrund dieser Gruppe oder dieses Treffens an jenem Tag?
Also die Impulsgeber für dieses Treffen, das war der Club der Kärntner slowenischen Studentinnen und Studenten in Wien. Das muss man sich ein bisschen so vorstellen, wenn du als Kärntner Slowenin, als Kärntner Slowenin nach Wien hinaus studieren gehst, dann suchst du dir ein bisschen in der Diaspora ähnlich gestrickte Menschen. Die haben dann halt ja irgendwie linke Fahrt aufgenommen, sagen wir jetzt einmal so. Und sehen sich dann auch schon als Wahrer dessen, dass es antifaschistisches Gedankengut in Kärnten geben soll, in ihrer Heimat geben soll. Das ist jetzt auch wieder, wir kommen ein bisschen ins geschichtliche Dozieren hier hinein, ist natürlich auch noch auf den Jahrzehnten zurück fußend begründet. In Kärnten gab es ab 1970 fortfolgend den Ortstafelstreit in unterschiedlichen aufkochenden Phasen auch wieder dann eben auch die jungen Menschen, die jetzt oben waren im vergangenen Sommer, sind im Schnitt 26 Jahre alt. Das heißt, die haben in ihrer frühesten Jugend schon auch miterlebt, dass da Ortstafeln verrückt wurden, dass ihre Sprache nicht gleichwertig betrachtet wurde von Teilen der Kärntner Landesregierung, von Teilen der offiziellen österreichischen Politik. Und die haben sich dann natürlich dort auch das Thema ein bisschen, sagen wir jetzt mal, verbal zugespitzt und haben all das, was gegen die Minderheit sich gerichtet hat, vermeintlich oder nach deren Ansicht, beziehungsweise vielleicht auch tatsächlich, da gibt es ganz, ganz viel Forschung dazu, haben sie dann auch unter dem Titel Faschismus gleich einmal subsumiert. Und deswegen ist der Antifaschismus jetzt nicht nur als Widerstand gegen den NS-Staat zu sehen, der es ja ursprünglich gewesen ist. Noch eine Riesenklammer auf, 1955 Staatsvertrag, Artikel 9 verpflichtet ja die Republik Österreich zum Antifaschismus, also sprich all dem entgegenzuarbeiten, was da an nationalsozialistischen Gedankengut in dieser neu gegründeten Republik mitunter noch zur Blüte gelangen hätte können, also Blüte ist ein schlechtes Wort für den Nationalsozialismus, aber das neu erwachen hätte können. Und so hat man eben jetzt da oben den Antifaschismus noch einmal neu geframed. Also man hat es dann auch als Angriffe auf die Volksgruppe gleich einmal als faschistischen Angriff gesehen, hat sich aber das natürlich auch breit noch immer zugeeignet. Das heißt, von Le Pen in Frankreich bis hinein zu anderen rechtsextremen Strömungen, die man in Österreich, nicht nur in Österreich, sondern eben auch darüber hinaus in Europa hat, hat man alles gleich als Faschismus geframed und sich selber auf die Opposition gestellt und Antifaschismus da eben sehr, sehr weit interpretiert, sagen wir mal so ganz vorsichtig. Und aus dem heraus ist eben diese Gruppe dann entstanden, die dieses Camp da oben veranstaltet hat, wobei 2025 nicht das erste Camp war, sondern es hätte schon 2024, hatte es bereits dort oben stattgefunden. Ursprünglich war der Plan, es in der Nähe von Bleiburg-Bliberg auf einem Sportplatz stattfinden zu lassen. Die kuriose Geschichte ist, der Platzrat hat einfach gesagt, naja, hat da keine Lust drauf, weil der Rasen des Fußballplatzes würde da vielleicht in Mitleidenschaft genommen werden. Er mag das jetzt und haben, dass da in der Nähe gecampt wird. Und so kamen die eben auf die Betreiber des Berschmannhofs zu und fanden bereits 2024 dort oben Platz, direkt an der Hofstelle zu campen, ihre Unterhaltungen zu führen, sagen wir jetzt einmal so. Also was bei so einem antifaschistischen Camp stattfindet, das darf man sich jetzt nicht irgendwie wie Stadtgerillas vorstellen, die seinerzeit bei der RAF oder so irgendwie tätig gewesen sind, dass da jetzt wirklich die Ausbildung stattfindet, um gegen den imperialistischen,
keine
großkapitalistischen Staat. Es hat tatsächlich Übungen, also Übungen darf man jetzt bitte gar nicht sagen, es hat Wanderungen gegeben auf den Spuren der Partisanen, damit man gesehen hat, wo sind seinerzeit die Menschen über die Berge gegangen.
Aber wahrscheinlich Teil der Gedenkkultur.
Als Teil der Gedenkkultur, beziehungsweise tatsächlich, es sind einfach sehr schöne versteckte Wanderwege, also jetzt nicht die exponierten, sondern halt andere Pfade, die man weniger leicht kennt, weil als Partisan wird mutmaßlich der exponierte Wanderweg für dich auch eine Gefahr bedeutet haben. Die etwas, sagen wir jetzt mal, versteckteren Pfade, die waren interessant, die wurden dort auch beigebracht. Wo ist man unterwegs gewesen? Sind natürlich historische Orte. Und ansonsten haben halt da junge Menschen sehr viel zusammengesessen, haben viel über Politik diskutiert, haben viel auch gelernt darüber, was das Verbrechen am Berschmannhof war, auch über die Aufarbeitung hinterher diskutiert. Und ja, das kann man sich einfach wie ein vielleicht sehr emotional und ideologisch aufgeladenen jungen Redekreis vorstellen. Würde jetzt allerdings nicht sagen, dass es da große Gehirnwäschen gegeben hat, beziehungsweise dass man darüber hinausgehend, jetzt wie du es gemeint hast, irgendwas gemacht hat, was unter dem Titel Wehrsportübung gelaufen wäre. Also dafür gibt es keine Indizien.
Mhm. Und dann abends vielleicht beim Lagerfeuer zusammensitzen und Partisanenlieder singen. Oder wie kann man sich das dann...
Ja, also ich mutmaße schon, dass Bella Ciao gesungen wurde. Zum Lagerfeuer, da muss ich jetzt ganz konkret nochmal ein Bild laden, weil ich glaube, das wäre schon ein problematischer Fall gewesen, wenn die Leute in der Natur im Juli ein Lagerfeuer entzündet hätten. Also da hast dann viele Leute gegen dich.
Stichwort Waldbrandgefahr.
Stichwort Waldbrandgefahr, ja, Entschuldigung, dass wir es für die zuhörenden Personen kurz erklären. Also aus den Bildern, die mir vom Berschmannhof an diesen Tagen vorliegen, gab es tatsächlich kein Lagerfeuer in der Nähe, beziehungsweise zumindest keines, das man jetzt noch irgendwie aus den Blickwinkeln der Polizeihubschrauber oder Drohnenflüge da irgendwie nachträglich noch einmal feststellen hätte können.
Das klingt jetzt für mich nicht nach irgendetwas, das strafrechtlich von großer Relevanz wäre. Und jetzt kommen wir vielleicht zu diesem verhängnisvollen Polizeieinsatz eben am 27. Juli zu sprechen. Es war auch nicht das Strafrecht, was diesen Polizeieinsatz, diese Razzia, kann man eigentlich sagen, auslöste, zumindest nicht auf dem Papier. Warum sind dort überhaupt Polizisten aufgetaucht? Was haben sie sich dort erwartet zu finden? Was haben die gesucht?
Das ist alles insgesamt ein bisschen komplexer. Also wie gesagt, der Polizeieinsatz fand am 27. Juli statt. Bereits am 24. ist festgestanden, man wird darauf fahren. Ausgangspunkt der ganzen Sache ist eine tatsächlich, und das ist ja das Problemfall an der ganzen Sache, nicht dokumentierte Anzeige, die bei einem konkreten Polizeibeamten einging. Dieser Polizeibeamte war zu diesem Zeitpunkt, wir werden später über seinen Berufsgang bzw. eine jetzt nicht mehr so steile Karriere noch vielleicht sprechen, war zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Extremismusbekämpfung, war davor allerdings in Wien tätig, hat dort tatsächlich auch eine Expertise sich zugeeignet in der Extremismusbeobachtung. Und jetzt haben wir kurz schon vorhin Rechtsextremismus angesprochen. Es gibt Extremismus auch auf der linken Seite. Der hat sich vor allem seit die Hamas Israel angegriffen hat am 7. Oktober auch in Europa mehr Raum genommen, ist sichtbarer geworden. Die ganzen, nicht nur pro Gaza, sondern vor allem auch dann eben als Anti-Israel geframten Demonstrationen sind ja jetzt den Menschen durchaus ein Begriff. Und besagter Polizist hat da eben einen Wink bekommen, da oben seien auch linksextremistisch zuzuordnende Personen. Ich sage das jetzt bewusst geschlechtsneutral. Es gibt unterschiedliche Aussagen dazu, ob es Männer oder Frauen gewesen sein sollen. In der Mehrzahl der Aussagen, die ich gehört habe, seien es Frauen gewesen, aber lassen wir jetzt mal geschlechtsneutral. Und der hat halt gehört, okay, das findet da oben statt. Und da gibt es Linksextremistinnen, die sind schon so links, dass sie, Hufeisentheorie, wieder im Antisemitismus angekommen sind, und hat dann die durchaus berechtigte Empfindung gehabt, das passe mit dem Ort nicht zusammen. Weil NS-Verbrechen, da kannst du jetzt wirklich niemanden, der antisemitisch ist, raufgehen lassen und da vielleicht auch noch Indoktrinationen vornehmen lassen, was denn da jetzt nicht in Ordnung sei oder wie mit dieser ganzen Sache zu verfahren sei. Also, nennen wir es mal wirklich so pauschal, weil der Vorwurf wurde ja nicht schriftlich dokumentiert. Man weiß jetzt nicht, weil es da alles rein subsumiert wurde. Mhm. Und dann hat man halt beschlossen, okay, wir fahren dann an diesem Sonntag rauf. Es gab dann Vorbereitungshandlungen. Man hat dann eben auch noch sich überlegt, wie können wir sonst der Personen habhaft werden. Man hat deswegen eben auch den Bezirkshauptmann von Völkermarkt noch einmal einberufen und hat gesagt, du, okay, schauen wir uns das an. Landesgesetzliche Regelungen, Naturschutzgesetz, Campingplatzgesetz. Das ist komplex, sind wir jetzt wieder in der Rechtsordnung. Da wäre der Bezirkshauptmann das zu vollziehende Organ, beziehungsweise eben als Einsatzleiter vor Ort zu führen. Dann hat man eben auch nochmal das Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen gebeten, auch jemanden vorbeizuschicken. Die haben weitreichendere Kompetenzen, wenn es darum geht, Ausweiskontrollen durchzuführen. Also da hat man schon tatsächlich vorgebaut, ist strukturiert reingegangen und ist dann eben raufgekommen am besagten Sonntag auf den Berschmannhof.
Aber eben, also Grund war eben diese anonyme Darstellung.
Anonyme Anzeige, wobei in der, und das Interesse, was ich bis jetzt erzählt habe, waren sehr viele Hintergrundrecherchen, die zum Beginn immer nur öffentlich kommunizierte Anzeige war Verstöße gegen das Campingplatzgesetz und dann eben auch noch Verstöße gegen den Naturschutz, gegen das direkte Naturschutzgesetz. Da kann man jetzt sagen, okay, da hat jemand abseits des Weges geparkt und einen Flurschaden verursacht. Das passiert am Berschmannhof mutmaßlich jedes Mal, wenn da oben eine Gedenkveranstaltung ist, weil einfach, wenn du 20 Autos hast, muss irgendwer schon am Straßenrand abzweigen und irgendwie in die Natur reinfahren, weil es einfach zu wenig Platz für so eine Anzahl an Autos gibt.
Wie hat diese Razzia dann konkret ausgesehen? Sind da, ich glaube, das war ja zuerst noch nicht die große Eskalation. Das hat ja eher ja, nach einer Nachschau zuerst ausgesehen, oder wie war das?
Genau, also es sind 6 Personen, 3 Autos hinaufgefahren und dann trat man sich halt schon mal durchaus konfrontativ entgegen. In Österreich herrscht keine Ausflüchtspflicht. Der Einsatzleiter, also besagter stellvertretender Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz, hat dann aber gesagt, so, ich will alle Ausweise sehen. Und es hat sich dann halt einfach bis zu einem gewissen Grad hochgeschaukelt. Wobei man dazu sagen muss, man konnte zum Teil Einsicht in die Bodycams nehmen, so wirklich wild war es dann doch nicht. Also, dass da jetzt stundenlang aufeinander eingebrüllt wurde und dergleichen mehr, das war es vor Ort weniger, als was man hinterher in den sozialen Medien wahrgenommen hat. Denn der Einsatz dauerte über 4 Stunden. Es gibt dokumentierte Bodycams-Videos, davon ist es vielleicht 2 bis 3 Minuten laut geworden. Die restliche Zeit wurde halt einfach miteinander verhandelt. Es sind mühevolle Gespräche, behaupte ich jetzt einmal, die da zum Teil aus zweiter Hand eben wahrnehmen durfte. Aber so wirklich die große Eskalation, wie man sich da vorstellt, jetzt geht es da um, wie soll man das funktionieren, wie soll man das formulieren, da geht es jetzt wirklich um ideologische Debatten oder da geht es um Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das hat vor Ort dort nicht stattgefunden.
Wie kam es dann zu dem Hubschrauber und dem Hundeeinsatz und dieser ganzen Eskalation? Wie hat sich das hochgeschaukelt?
Hochgeschaukelt hat sich dann an vielleicht ganz kleinen Punkten. Es gab Leute, die haben sich in das Haus zurückgezogen. Und wenn du dann eben mit insgesamt nur 6 Polizistinnen und Polizisten einer ungeahnten Anzahl an Personen gegenüberstehst, du auch nicht weißt, wer ist jetzt in dem Haus, dann hat man eben zu der Maßnahme gerufen, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt noch eine Diensthundeführerin, wir brauchen auch noch einen Hubschrauber, um uns einen Einblick über diese ganze Situation zu verschaffen, einen Überblick über die ganze Situation zu verschaffen. Was ist hier am Berschmannhof los? Wenn man dort vor einem Bauernhof steht, man sieht nicht, was ist im Wald 200 Meter entfernt, haben sich dort 200, 300 Personen vielleicht zurückgezogen oder ist da einfach nur ein verschrecktes Reh, das irgendwo herumläuft. Und so hat man eben nachher zusätzlich auch noch diese Einheiten zugefördert, hat noch auch vom Villacher Kirchtag abberufen eine schnelle Einsatzgruppe, die ist dann auch noch raufgefahren und so waren dann insgesamt dann 13 Personen vor Ort, ein Hund, ein Hubschrauber, also da wurde dann schon ein bisschen was Größeres aufgefahren, sagen wir mal so. Und so hat sich das Ganze eben nach oben geschaukelt. Das andere, was auch in der öffentlichen Darstellung beziehungsweise in der Wahrnehmung dann das Ganze zu, sagen wir mal, einem eskalierenden Polizeieinsatz gemacht hat, ist ein Video, das die Camp-Teilnehmer gepostet haben. Da ist ein Polizist zu sehen, wie er nicht im Hof, sondern im Gebäude drinnen, etwas laut sagt, zieh jetzt nicht, zieh jetzt da nach hinten, halten Sie Abstand. Da muss man dazu sagen, wir haben ja als normale Bürger, behaupte jetzt mal, sehr, sehr wenig Ahnung davon, wie ein Polizeieinsatz abzulaufen hat. Diese Polizeischutzwesten, die man auf diesem Video auch sieht, die haben Polizistinnen und Polizisten standardmäßig zu tragen, auch wenn sie nur vor einer Volksschule die Kinder anleiten, ordentlich über den Zebrastreifen zu gehen. Das ist Dienstpflicht. Das wissen viele Menschen nicht, deswegen denken die, boah, die haben schusssichere Westen. Tatsächlich sind stichsichere Westen, sind also etwas leichter in ihrer Ausführung, aber die müssen mal getragen werden. Wenn man dann zum Beispiel auch noch in einem Tumult unterwegs ist und eine Waffe am Gürtel führt, dann hat man nicht die Hand an der Waffe zu halten, sondern die Waffe zu schützen. In den Darstellungen der sozialen Medien hat man da jetzt allerdings sozusagen mal einen Polizisten gehabt, der hat Cowboy gespielt, ist mit der schusssicheren Westen und der Hand an der Waffe reinmarschiert. Das war ganz oft als Bildunterschrift zu lesen. Hat tatsächlich einfach nur seine Dienstvorschriften erfüllt. Ist schwer zu akzeptieren für Menschen, die, oder wenn man es nicht weiß, dann ist es natürlich schwer anzunehmen, dieser Punkt. Aber da war etwas weniger Emotion drinnen, als es vielleicht vor Ort wirklich war, weil natürlich jeder von uns wird den interessanten Soundbite rausnehmen, wenn er eine Agenda verfolgt, dabei ein Video zu veröffentlichen. Und so würde das zum Teil auch hier gemacht, wobei ich jetzt natürlich den Leuten nicht absprechen will, dass sie in der Situation schon auch durchaus verstört waren. Und verstört ist jetzt noch ein, würde jetzt mal sagen, sehr mildes Adjektiv dazu, dass du am Tag zuvor gehört hast, hier sind Polizeieinheiten einmarschiert, haben Kinder, haben eine alte Frau, haben deren Kinder, also die Erwachsenen ermordet und plötzlich marschiert hier wieder eine Polizeieinheit in noch größerer Truppenstärke ein und man weiß nicht, was die wollen.
Ja, ich habe mir dieses Video auch vorher noch angeschaut und es macht in diesem einen Ausschnitt jetzt konkret ja tatsächlich nicht den Eindruck, als würde dieser Beamte da irgendwie versuchen, jetzt groß zu deeskalieren. Also das schaut schon sehr angespannt in diesem einen Moment aus. Wie ist das?
Ja, kurz zur Erwähnung für die Leute, die das Bild jetzt nicht vor Augen haben. Da sieht man den Beamten, wie er eben innerhalb des Gebäudes ist und etwas bei der Tür rausruft. Altes Kärntner Bauernhaus, wie der Berschmannhof, hat eine Mauerdicke von 80 Zentimeter, würde ich jetzt mal schätzen, als jemand, der sich mit Bauphysik nicht so auskennt. Aber also es ist ein schönes altes Gebäude, sagen wir mal so. Und probier mal durch einen niederen Türstock, der knapp unter 2 Meter ist, rauszubrüllen, dass du noch jemanden drinnen brauchst. Also ich weiß nicht, ob ich da mit einer sanften Stimme arbeiten würde. Ich probiere jetzt da nichts zu rechtfertigen, sondern einfach nur eine Einordnung dessen zu treffen, wo man halt die Emotion jetzt mit ein paar Wochen Abstand rausnehmen könnte, dass man dann einordnet, okay, was war jetzt da eigentlich los?
Ja, na, was ich damit sagen wollte ist, es hat in diesem Moment schon sehr so gewirkt, als würde es da drinnen ja knistern. Wie hat man dann diese Situation gelöst? Weil es ist ja offensichtlich niemand dann körperlich zu Schaden gekommen und das Ganze ist ja, ich nenne es jetzt einmal, also wenn man die ganzen Nachwehen ausblendet, das ist ja jetzt dort gut ausgegangen, die ganze Situation.
Ja, also man hat dann einfach Ausweise kontrolliert. Es ist dann auch ein Rechtsanwalt, Rudi Vogt. Wir stellen einen Link zu seiner Person in die Shownotes rein, weil der Fall wäre jetzt wirklich zu komplex, es zu erklären wäre. Das ist ein prominenter Kärntner slowenischer Rechtsanwalt. Der ist dann dort auch gewesen, hat auch quasi mal also für die gesamte Truppe, sagen wir jetzt mal so, der demonstrierenden Personen die Rechtsvertretung übernommen für über 80 Personen und hat denen dann auch erklärt, was sind ihre Rechte, wie sind ihre Pflichten, wie können sie jetzt gegen diesen Einsatz auch nochmal rechtsstaatliche Mittel anwenden. Wir sind ja immer in Österreich, das muss man auch dazu sagen, die Polizei kann ja in ihrem Tun auch kontrolliert werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Rechtsstaates. Und so kam es dann einfach dazu, dass es sich, sagen wir jetzt mal so, wieder runtergekühlt hat bis zu einem gewissen Maß und mittelfristig dann eben die Einsatzkräfte abgefahren sind von dort wieder.
Okay, jetzt ist dieser Polizeieinsatz beendet, aber die Social-Media-Kanäle der Betroffenen, der Kontrollierten, die haben danach geglüht. Also die haben ja, du hast das schon gesagt, dieses Video veröffentlicht. Die Medien haben das sehr schnell aufgegriffen. Wie ist es da weitergegangen? Wie lange hat das gedauert, bis dieser Einsatz auch zu einem ja, Medienspektakel geworden ist?
Also ob der Einsatzdauer ist es ja bereits währenddessen geschehen. Kolleginnen und Kollegen von der slowenischen Wochenzeitung, also Kärntner slowenischen Wochenzeitung Novice, wurden noch während des Einsatzes angerufen. Da hat jemand oben zum Festnetz gerufen und gesagt, so pass auf, da läuft jetzt gerade etwas. Und ein Kollege, der Herr Smrecznik, war dann auch schon oben, hat auch vor Ort fotografiert. Das sind dann auch Bilder, die in der kleinen Zeitung erschienen sind, weil er sie uns dankenswerterweise auch zur Verfügung gestellt hat. Und es ist dann natürlich losgegangen. Wenn du politisch engagierter junger Mensch bist, dann hast du natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Kontakte in Politik und in Richtung Entscheidungsträgern bzw. Entscheidungsträgerinnen. Da kamen natürlich dann die Grünen als Erste ins Spiel. Da hat der Rechtsextremismus-Sprecher sich gleich einmal zu Wort gemeldet, noch während der Einsatz im Laufen war. Über den wurde dann der SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher informiert. Der hat dann Peter Kaiser angerufen, der eben erwartungsgemäß beim Villacher Kirchtag bei der Eröffnung gesessen ist. Und so hat das Ganze schon am Nachmittag eine Dimension erlangt. In Kärnten haben wir auch das Spezifikum des Team Kärnten. Das ist eine Landtagspartei und einer deren Abgeordneten im Kärntner Landtag ist der ehemalige Bürgermeister von Eisenkappel, Schlesener Kappler, Franz Josef Smrtnik. Der wohnt zwar am anderen Ende von Eisenkappel, das ist verhältnismäßig weit entfernt, hat aber als Kärntner Slowene natürlich auch eine ganz besondere Beziehung zu dem Ort. Dann haben die das Thema natürlich auch jetzt nochmal aufs Tapet gebracht. Und man muss dazu sagen, ein anderer Ortsbürgermeister, Bernard Sardonik, der ist Bürgermeister in Klobasnica, ist ein direkter Nachkomme dieser Opferfamilie. Und der hat das natürlich dann auch noch einmal bis zu einem gewissen Grad als Retraumatisierung empfunden, weil es ja bei ihm tatsächlich einen sehr, sehr persönlichen und sehr intensiven Strang hinein zu dieser Verbrechensgeschichte des Jahres 1945 gibt. Der hat das, muss man jetzt ehrlicherweise dazu sagen, in einer sehr schonungslosen, allerdings nicht anklagenden Art und Weise auch an die Öffentlichkeit gebracht und hat es einfach nur auf das Faktum noch einmal hin reduziert, dass dies ein Gedenkort ist und dass da vieles nicht hätte stattfinden sollen an diesem Ort. Und so kam das Ganze jetzt einfach mal in die Medien, über die Politik, aber natürlich auch über die Betroffenheit und einfach auch über die permanente Frage, was ist da eigentlich gelaufen, warum bestellt man für diese Personen und vor allem auch für diese Rechtsgrundlagen so ein Aufgebot an Polizeikräften an. Also ich habe da selbst geschrieben, wenn der Staat nicht mehr als das Kärntner Naturschutzgesetz und das Campingplatzgesetz gegen aufzubieten hat als Repressalienapparat, dann wird man vielleicht nicht unbedingt Extremistinnen und Extremisten gegenüberstehen. Und all das, was ich zuvor erwähnt habe, dass man da Linksextremistinnen und Extremisten vermutet hat, die schon ins antisemitische Spektrum reingehen, das sind alles nur Hintergrundrecherchen, die an damals noch niemand bestätigen wollte, die erst teilweise getröpfelt sind und die aber jetzt auch in dem finalen Bericht, der vorliegt, über den wir noch viel sprechen werden, auch nie so niedergeschrieben wurden. Das heißt, dieser Ursprungsgedanke, warum er vielleicht hätte raufgehen können, der wurde da zu Beginn gar nicht kommuniziert und deswegen blieb einfach nur hängen, Moment, da fuhr man rauf, weil ein paar Leute ihre Heringe falsch im Waldboden verankert haben.
Und dazu muss man sagen, auch von diesen Vorwürfen ist dann letztendlich nichts übrig geblieben. Also es wurden keine Verstöße zur Anzeige gebracht gegen das Naturschutz- oder Campingplatzgesetz, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, wobei ich würde sagen, da hat sich die Behörde vielleicht einfach selbst einen Gefallen gemacht und ist der ganzen Angelegenheit nicht weiter reingegangen. Also wenn jetzt irgendjemand noch findig ist, dann könnte er mitunter auch nochmal probieren, ob nicht hier jetzt ein Versäumnis der Behörden vorliegen würde, dass man dem nicht intensiver nachgegangen ist, dass man hier etwas, ja, mitunter könnte sich auch auf der Ebene sogar ein Amtsmissbrauch auftun, weil man dem nicht nachgegangen ist. Aber ich glaube tatsächlich einfach, die Behörden haben sich gedacht, okay, wenn wir uns jetzt auch noch das Thema Campingplatz wirklich aufhalten und das Campingplatzgesetz, dann können wir nur mehr voller Länge verlieren, weil wir haben tatsächlich mit diesem Einsatz als Polizei, als Bezirkshauptmannschaft einen diplomatischen Konflikt entwickelt, der unvergleichlich ist. Also der slowenische Botschafter in Österreich hat gesprochen, die Stimmung ist wie beim Ortstafelkonflikt, muss man dazu sagen, er ist wenige Tage später plangemäß abgelöst worden. Ich bin mir da nicht sicher, ob da nicht jemand noch am Ende seiner Entsendungsphase in die Republik Österreich einfach mal eine nicht zu überhörende Botschaft vermitteln wollte. Diplomatie läuft ja auf ein bisschen anderen Gepflogenheiten und Wegen als normale Politik. Aber auch ganz, ganz viele andere Menschen, slowenische Außenministerin, haben sich da zu Wort gemeldet. In Slowenien gibt es auch immer einen Minister für Auslandssloweninnen und Slowenen, der hat sich auch zu Wort gemeldet. Also die haben sich da schon plötzlich wieder als Schutzmacht der Kärntner Sloweninnen und Slowenen gewähnt. Und das ist ja auch das Kuriose, der Einsatz galt ja, und das weiß man mittlerweile, nie als, sagen wir jetzt mal, Angriff auf die Minderheit, beziehungsweise er richtete sich nie gegen die Kärntner slowenische Minderheit. Und trotzdem wurde er in dieser Beginnphase vor allem natürlich von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Slowenien durchaus als solcher gelesen. Und das hat es natürlich noch einmal diplomatisch weit komplexer gemacht, als es eigentlich war.
Ja, dazu muss man sagen, es gab ja nur wenige Wochen oder Monate davor noch eine weitere Verstimmung, sage ich mal, zwischen Österreich und Slowenien oder genauer gesagt zwischen der Steiermark und Slowenien, weil die FPÖ, die ja neuerdings in der steirischen Landesregierung sitzt, gefordert hat, dass die steirische Hymne, das Dachsteinlied, in dem eben die alten steirischen Grenzen, die bis weit ins heutige Slowenien hineinreichen, dass dieser Text eben in Verfassungsrang kommt. Und auch das hat schon für große diplomatische Verstimmung zuvor geführt. Also vielleicht war man da auch einfach schon deswegen ein wenig alert, was man so.
Und bestritten. Also diese Symbolpolitik, die hat man ja auf umgekehrter Seite gehabt. Also als Slowenien den Euro eingeführt hat, hat man auch den Fürstenstein dort auf die Münzen prägen lassen. Der Fürstenstein, wieder historischer Exkurs, so im 16. und 15. Jahrhundert, ein umgedrehter Teil eines Sockels einer römischen Säule. Dort hat sich dann der Habsburger Fürst hinsetzen müssen und hat dann den Kärntner Landständen quasi geloben müssen, dass er sie eh ordentlich behandeln wird und musste das in etwas, was man, ja, es wird so etwas wie ein damals zeitgemäßes Slowenisch gewesen sein, also es war jetzt nicht österreichisches Deutsch oder damals in Österreich verbreitetes Deutsch. Und die haben diesen Stein, der tatsächlich in Österreich beziehungsweise in Kärnten, im Kärntner Landtag steht, dort dann auf ihre Münzen prägen lassen. Also das heißt, mit Symbolpolitik haben sich diese beiden Staaten in den vergangenen Jahren seit 1991, seit Slowenien unabhängiger Staat geworden ist, eigentlich recht wenig geschenkt.
Mhm. Ja, also Symbolpolitik noch nie ein besonders gutes Mittel gewesen, um solche kleinen Konflikte auszutragen. Das sieht man auch hier. Aber kommen wir zurück zum Polizeieinsatz. Wie haben sich dann die Behörden gerechtfertigt und gab es vielleicht auch Stimmen, die diesen Einsatz verteidigt haben?
Kommen wir zuerst einmal zu den Stimmen, die den Einsatz verteidigt haben. Da war die FPÖ gleich einmal mit dabei. Die hat dann auch, ich würde sagen, etwas gemacht, was nicht unbedingt redlich ist. Sie hat ein KI-Bild generiert, wo dann Sprüche draufgestanden sind und deutlich lesbar waren, die so vor Ort nie auf einem Banner zu lesen waren. Aber damit halt auch der Letzte im Drüberscrollen nochmal sieht, ah, am Bärschmeinhof, da steht dann Heimat im Herzen, Scheiße im Hirn. Ganz groß irgendwo drauf. Das hat man dann noch einmal auf ein KI-Bild gepackt, um das größer zu bringen. Muss man dazu sagen, dieser Slogan ist aus einer Textzeile einer Band, die heißt Roy die Roy. Das ist jetzt schon eine Band für Spezialistinnen und Spezialisten, das muss man jetzt nicht kennen, hat nicht die Reichweite oder Bandbreite von Coldplay oder so irgendwas. Aber es ist jetzt nicht originär dort oben der Satz entstanden und habe unlängst mal mit einem Historiker gesprochen, der hat gesagt, naja, eigentlich umschreibt es die Geisteshaltung der Nationalsozialisten relativ gut. Die hatten auch die Heimat im Herzen und Scheiße im Hirn. Sei jetzt nur mal hier noch so eingeworfen. Aber die FPÖ hat das verteidigt. Sie hat sogar vom Bärschmeinhof von einem heiligen Ort gesprochen an einer Aussendung und gesagt, wie konnte es dort sein, dass dieser Antifa-Camp nämlich dort stattfand. Da hat man nämlich Antifa tatsächlich als gewaltbereite Linke gleichgesetzt. Mhm. Also schon ein weit, weit extremeres Eck, als sich die Personen selbst gewähnt haben und hat es gar nicht im Artikel 9 des Staatsvertrags sinngemäß interpretiert. Umgekehrt gab es natürlich auch Leute, die wollten da jetzt mal bis zu einem gewissen Grad dekalmieren. Also ich habe eh schon Bernard Sadonik, den Bürgermeister von Glubasnitz erwähnt. Und dann gab es aber eben auch die Behörden. Die Landespolizei hat tatsächlich einfach extrem lange gedauert und gebraucht, bis sie da irgendwie einmal ins Kommunizieren reingekommen ist. Unsere permanente Frage, wer hatten diesen Einsatz angeordnet? Wer schauten bei euch da drüber? Wo ist da die Sensibilität? Mhm. Beziehungsweise ich habe auch mit dem Innenministeriumssprecher öfters telefoniert in diesen Tagen und habe gesagt, alles, was ich sehen will, ist einmal bitte diese Anzeige nach dem Campingplatzgesetz. Mittlerweile wissen wir, es gab sie nie. Aber das konnte man damals halt offenbar noch nicht rauslassen und ist deswegen halt so auch irgendwie ins Hintertreffen gelangen. Und der Leiter der Bezirksobmannschaft Völkermarkt, der hat bis heute ja nie kommuniziert. Also der hat sich auch zu dieser Kommission, die Innenminister Gerhard Karner dann eingesetzt hat, um den Einsatz aufzuarbeiten, sich der gegenüber nicht einmal geäußert.
Ja, also aus PR-Sicht, ich bin jetzt kein PR-Profi, aber was man so hört, ist das meistens nicht die beste Strategie, indem man einfach auf Vogelstrauß-Taktik den Kopf in den Sand steckt und keine Kommunikation betreibt. Das hat hier den Behörden auf alle Fälle eher geschadet als genutzt. Etwas später gab es dann aber doch Konsequenzen, nämlich eine Disziplinarmaßnahme.
Würde ich jetzt so gar nicht als Disziplinarmaßnahme setzen. Im Beamtendienstrecht hast du immer die Möglichkeit, einen Beamten 3 Monate lang ohne große Benennung von Gründen zu versetzen. Wäre es eine Disziplinarmaßnahme gewesen, dann hätte das viel unmittelbarer infolge des Einsatzes geschehen müssen. Besagter stellvertretender Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz wurde dann erst gut 1,5-2 Monate später an eine Dienststelle versetzt. Das kannst du 3 Monate pro Kalenderjahr machen. Ich gehe mal davon aus, dass er auch im nächsten Kalenderjahr, also 2026, noch einmal für 3 Monate versetzt bleiben wird und dann keine Ahnung, welche Karriere ihm dann noch möglich ist oder ob sie ihm vielleicht auch verbaut ist, ob dieses Zwischenfalls. Aber so wirklich die unmittelbaren Konsequenzen hat es eben nicht gegeben. Und das Innenministerium hat dann eben eine Kommission eingesetzt, die ist aus ganz vielen internen Personen zusammengesetzt werden. Polizeioffizieren, Polizeijuristen, die sich auskennen. Es war ein Vertreter des Partisanenverbands dabei. Es war eine Kärntner Historikerin dabei. Es war der schon mehrfach erwähnte Bernard Sadonik mit dabei. Und die haben dann das Ganze dann noch einmal aufgeforscht, haben das Ganze noch einmal aufgearbeitet. Was ist da oben geschehen? Warum wurde wie und wo vorgegangen? Und das Ergebnis war dann ja irgendwie tatsächlich entwürdigend bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, man musste das zu dem Zeitpunkt dann auch so ausgestalten, weil hätte man einfach zu Beginn den Tagesbefehl, den die Polizei rausgekaut hat, unter Anführungszeichen, also den Einsatzbefehl, sich angeschaut und gesehen, okay, das war wirklich nur der eine Mann, der da den Einsatz gegeben hat. Er hat niemanden informiert, niemand hat sich zuvor darum gekümmert. bin mir sicher, hätte man das zu Beginn gleich einmal so gegenüber dem Staat Slowenien kommuniziert, ja, wir haben jetzt eine Viertelstunde Nachstand in unserem internen Dienstprotokollen und Polizei läuft ja weit, weit standardisierter und hierarchischer ab als die Privatwirtschaft, dann hätte man schon zu Beginn sich eingestehen müssen, ja, wir haben hier in Österreich ein System, wo jemand eine Anzeige imaginieren kann, sie Beziehung oder sie zumindest nicht niederschreiben muss und dann so einen Einsatz auslösen kann. So dauerte es dann eben 2 Monate lang, die diese Kommission zusammengesessen ist, die mehrfach getagt hat, die alle Videos ausgewertet hat und die dann eben zu dem Schluss gekommen ist, ja, es ist genau so. Es hat einer den Einsatzbefehl gegeben, die Datenbasis dafür ist nicht mehr vorhanden, es gibt keine schriftliche Dokumentation dazu, warum man den Einsatz gegeben hat und es tut uns da tatsächlich leid. Das Einzige, was ich glaube, der Output dieser Kommission dann tatsächlich war, man konnte wirklich niederschreiben, es richtete sich nicht gegen Kärntner Slowenien und Slowenien, da hat man zumindest mal die diplomatische Komponente dieses ganzen Falles weggebracht. Viele andere Komponenten sind ohnehin offen.
Hat der Bericht dieser Expertenkommission, und du hast das schon gesagt, der hat jetzt wirklich, also der war hochkarätig besetzt und stand wirklich nicht im Verdacht, da irgendwie unneutral zu agieren. Hat der sonst noch irgendwas Spektakuläres zutage gebracht?
Eigentlich ist es tatsächlich der Inhalt, dass es nichts anderes gegeben hat, als diesen einen vermeintlichen Anruf, der nicht schriftlich dokumentiert wurde, dass dort oben Vergehen nach dem Campingplatzgesetz stattfinden sollen und dass man deswegen raufgefahren ist. Ich glaube aber tatsächlich, es hat bis zu einem gewissen Grad gegenüber der Republik Slowenien gezeigt, dass man guten Willens ist, die ganze Angelegenheit aufzuarbeiten, dass man diese mitschwingende Kategorie an, was wäre da gewesen, richtete es sich gegen unsere Minderheit, dass dem zumindest entgegengetreten werden kann mit Argumenten. Und ansonsten ist da nicht wirklich was Brisantes rausgekommen, außer eben, und darauf werden wir dann vielleicht in einer weiteren Folge nochmal zu sprechen kommen, es jetzt noch tatsächlich rechtlich anders zu qualifizierende Folgen haben könnte für 3 Personen. Den Leiter des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen in Kärnten, den Leiter der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und eben auch den stellvertretenden Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz. Also für die 3 beginnt jetzt tatsächlich erst die Deliktfolge, muss man so quasi in unserem Sprech sagen, denn gegen die wird jetzt von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Alle anderen dort anwesenden Personen haben gemäß den Vorgaben der Innendienstvorgesetzten agiert. Also muss man jetzt auch immer wieder Beamtendienstrecht einsetzen. Du kannst dort dich nicht widersetzen. Du musst, wenn du es machst, demonstrieren. Das ist ein formaler Akt und dergleichen mehr. Das kann man zwar schnell machen, aber es ist jetzt quasi den unteren Chargen nicht der Vorwurf zu machen, was dort getan wurde, sondern die Entscheidungsträger darüber, und derer gab es ja 3, die hätten sehen müssen, was läuft hier falsch. Der Bezirkshauptmann Völkermarkt wirft man zum Beispiel vor, dass der Bezirkshauptmann nicht tätig gewesen sei, sondern nur zugeschaut hätte, obwohl er formal eigentlich der Einsatzleiter hätte sein müssen. Auch dem Bundesamt für Asylwesen, Niederlassungsleiter in Kärnten, wirft man vor, dass er keine Kompetenzen überschritten habe. Und ebenso natürlich dem polizeilichen Einsatzleiter, dem er jetzt nachsagt, okay, er hat da zu viel Mittel angewandt, es war nicht in der Verhältnismäßigkeit gegeben. Aber es sind jetzt alles noch Vorwürfe gegen alle 3 Personen, wird erst ermittelt. Sie sind noch nicht im Status der Anklage, muss man jetzt dazu sagen, Anfang November 2025. Und für sie gilt natürlich vollständig die Unschuldsvermutung. Also es könnte auch sein, dass wir jetzt eine Deliktfolge besprochen haben, die zwar politisch extrem brisant war, die auch diplomatisch extrem brisant war, bei der allerdings rechtlich vielleicht gar nichts rauskommen könnte, denn wir haben ja bereits geklärt, das Campingplatzgesetz, da wird sich niemand mehr darum kümmern, das reißt sich niemand mehr auf und wer weiß, was bei diesen 3 Personen jetzt tatsächlich noch rauskommen könnte. Die Folgen könnten aber auch weitreichend sein bis zu einer frühzeitigen Pensionierung des Dienst, also des Bezirkshauptmanns.
Also vielleicht ein Delikt ohne Delikt diesmal, das werden wir erst sehen. Aber wie ist das aus Sicht der Teilnehmenden an diesem Camp im Juli, die da eben ja kontrolliert wurden von der Polizei, die da auch anwesend waren? Ist von denen aus noch irgendetwas anhängig?
Jein, also die haben sich hinterher natürlich auch nicht mit rumbekleckert. Die haben sich dann zu einem sogenannten Radausflug getroffen und haben dann gepostet, wie sie am Haus des Polizisten vorbeifahren. Gegen den Polizisten gab es dann auch Drohungen, nicht geklärter Provenienz. Also das will ich jetzt nicht irgendwie den Teilnehmenden dort zurechnen, auf keinen Fall bitte. Aber da gab es dann schon auch noch Folgen, die waren nicht ganz, sagen wir jetzt mal so, auf der koscheren Seite. Und die müssen jetzt, zumindest derzeitiger Wissensstand, keine Folgen fürchten. Gegen eine einzelne Person gibt es jetzt noch eine Anzeige. Das war allerdings nicht unmittelbar am Berschmannhof, diese Tathandlung, unter Anführungszeichen, die da gesetzt wurde. Das wurde bei der Runterfahrt im Auto, geschah da ein Zwischenfall. Die Person hätte sich ausweisen sollen, verlangte dann eine slowenisch sprechende Polizistin oder einen slowenisch sprechenden Polizisten. Dem ist nicht nachgekommen worden. Da gibt es jetzt noch einmal ein Verfahren, auch weil es da noch zu einer körperlichen Tätigkeit gekommen sein soll und die Person nochmal verletzt wurde. Also da wird auch nochmal die Polizei belangt. Das ist jetzt allerdings nicht unmittelbar vor Ort der besagte Fall gewesen, sondern das war quasi noch einmal im Rahmen einer Verkehrskontrolle.
Mhm. Okay, also die Zeit der diplomatischen Verstimmungen über diesen Vorfall, die ist, glaube ich, die liegt hinter uns. Wie es da personell mit diesen drei Verantwortlichen weitergeht, das wird sich noch zeigen in nächster Zeit. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben. Man kann das auch lesen in der Kleinen Zeitung, wenn sich da etwas tut. Als kleiner Tipp hier auch vielleicht an ein Digital-Abo zu denken. Aber was ich jetzt noch vielleicht ganz kurz diskutieren möchte. Kurz darauf, du hast schon den Ortstafel-Konflikt in den 90ern, vor allem war das noch früher, 2000er, eben in der Kindheit der von dieser Razzia Betroffenen, war das vielleicht noch Thema. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass in Ortstafel verrückt worden, beschmiert worden. Aber es war in den letzten Jahren, eigentlich kann man sagen, in den letzten 10, 15, 20 Jahren, war das nicht mehr wirklich ein Thema in Kärnten. Es hat so gewirkt, als wäre dieser Ortstafelstreit als Hintergrund jetzt, da ging es um die zusätzliche slowenischsprachige Bezeichnung von Ortsnamen in Kärnten, die halt damals ja aus irgendeinem Grund die Gemüter gespalten hat. Jetzt habe ich mich in einem Schachtelsatz verrennt und beginne diesen neu. Was ich damit sagen wollte, dieser Konflikt, der schien eigentlich gelöst und kurz nach diesem Vorfall am Berschmannhof, das war erst vor wenigen Wochen, da wurden wieder mehrere Ortstafeln beschmiert. Hat diese ganze Sache das jetzt wieder hochkochen lassen? Ist das ein ganz unabhängiger Vorfall? Was hat es damit aus deiner Sicht auf sich?
Ich glaube, das ist einfach gestrickte Menschen waren da unterwegs und wollten halt jetzt irgendwie auch noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Also dem würde ich jetzt nicht tatsächlich irgendwie eine große Ideologie unterstellen, sondern das sieht man wiederkehrend bei irgendwelchen Konfliktpunkten, dass es da Trittbrettfahrer gibt und da beschmiert man halt eine Ortstafel. Es ist auch unter Kärntner Slowenien und Slowenen das Thema Ortstafel, würde ich jetzt mal sagen, gegessen. Habe unlängst mal mit da einem Vertreter gesprochen, der hat gesagt, unser größtes Thema ist, wie wir zweisprachige Kindergärten tatsächlich so zum Funktionieren bringen, dass dort die Kinder auch einen Spracherwerb haben. Das wäre ihm das größere Anliegen, weil auf einer Ortstafel, ja, da steht zwar eine zweite Sprache drauf, aber wenn sie gesprochen wird, dann habe es für ihn eine völlig andere Qualität in der Anwendung der Sprache. Also ich glaube, da ist man in der Volksgruppe ein paar Schritte weiter als ja in der Debatte um Ortstafeln, als man da vor 15 Jahren oder so gestanden ist.
Also bereits bei Sachthemen angelangt und nicht mehr bei Symbolpolitik von vor Ewigkeiten.
Ja, da hat Kärnten der Steiermark was voraus, um diesen Schlenker in Richtung der Kunasek-FPÖ zu bringen.
Okay. Vielleicht jetzt noch als letzten Gedanken. Wir haben jetzt viel gesprochen über den Begriff Antifaschismus, kurz auch Antifa genannt. Und dieser Begriff, der war in den internationalen Nachrichten in letzter Zeit hoch im Kurs. Vor wenigen Wochen erst hat der US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet, welches die sogenannte Antifa-Bewegung als Terrororganisation einstuft. Und in unserem Nachbarland, da hat es ihm sein bekennender Freund Viktor Orban gleichgetan und ja, da eine ähnliche Maßnahme ergriffen und auch die Antifa-Bewegung auf eine Liste von Terrororganisationen, die es zuvor, glaube ich, nicht einmal existiert hat, in Ungarn gesetzt. Was sagst du zu diesen Maßnahmen und kann man überhaupt sagen, dass es Antifa als Bewegung gibt, gegen die man kämpfen könnte, hätte sie einen terroristischen Hintergrund oder ist es einfach nur eine Verschiebung des Diskurses um Antifaschismus, so wie er vielleicht, wie du es angesprochen hast, in unserer Verfassung ja auch niedergeschrieben ist, den Kampf, eben den tatsächlichen Kampf gegen Faschismus?
Ich glaube, da werden wir aus verschiedenen Alterskohorten sehr, sehr unterschiedliche Antworten hören. Beziehungsweise auch von verschiedenen Zugängen zu der Thematik. Also wie gesagt, meiner ist in wie so vielen Fällen der juristische und da bin ich halt im Staatsvertrag nochmal verfangen, wo der Antifaschismus niedergeschrieben ist und zu so etwas wie Staatsräson erklärt wurde. Umgekehrt verstehe ich auch Menschen, die die Erfahrung der 1970er, 1980er gemacht haben mit RAF und anderen Gruppierungen, die sich halt jetzt mal so irgendwie linksgerichtet geäußert haben, die gab es ja auch in Frankreich, die gab es in Italien, und wo dann Menschen einfach wahllos niedergebombt und ermordet wurden im Ziel, ja, das Großkapital irgendwie zu schädigen. Also was man am System schädigt, beziehungsweise das System aushebeln kann, wenn man eine einzelne Person ermordet, das hat sich mir ein bisschen entzogen, beziehungsweise entzieht sich mir in meinem Denkprozess noch immer. Aber wer das halt live erlebt hat, beziehungsweise Augen-Ohren-Zeuge zu dieser Zeit war der Berichterstattung, da verstehe ich auch, dass man Antifa jetzt noch immer anders liest. Ist eben auch das Problem eines sehr undefinierten Begriffs. Ich glaube, auch wenn ich nie in diesen Szenen irgendwie nur unterwegs gewesen bin, dass sich die Linke sehr, sehr ungern als ein Ganzes sammeln lässt. Und das ist da tut sie sich vermutlich auch schwer darin, sich so als die gesamte Antifa irgendwie nur erfassen zu können. Und das ist ja das, was Viktor Orban und Donald Trump auch in ihrem Framing probieren, als was gegen sie ist, dann gleich mal da irgendwie rein zu subsumieren, weil sich natürlich, ich habe da auch mit einem FPÖ-Chef einmal gesprochen, habe gesagt, ja, bei aller Liebe, sie sind doch auch Antifaschist, weil sie sind ja auch auf diese Verfassung angelobt und es kann ja gar nicht anders sein, wenn man als Kärntner Landtagsabgeordneter, beziehungsweise in seinem Fall war er zuvor auch Nationalratsabgeordneter, einen Vertretungskörper angelobt ist, dem ja der Staatsvertrag zugrunde liegt. Also was soll er formal anderes sein als Antifaschist? Das kann ja dann in der politischen Detailausprägung von links bis rechts reichen, das ist ja alles gerechtfertigt. Aber da probieren eben Trump, Orban und andere einfach eine geschlossene oder einen sehr weiten Sammelbegriff zu finden, um Gegner dort rein projizieren zu können, beziehungsweise auch für ihre Anhängerschaft es zu ermöglichen, da klarer Gegner jetzt noch mal in ein extremistisches Eck zu rücken. Also da sind wir jetzt eher in einer semantischen Begriffsdefinition drinnen oder Begriffsdebatte viel mehr drinnen, als es tatsächlich dann faktisch Hand zu haben ist. Also auch der Kommissionsbericht nimmt ja dazu kurz Stellung, verweist zum Beispiel auch darauf, dass die Antifa, so wie es man interpretieren könnte, ja auch durchaus dem Anarchismus zugeneigt sei. Jeder Mensch, der einmal schon bei einem Konstantin Wecker-Konzert war, versteht dann aber auch, wie er wieder den Anarchismus kommend von Bakunin und anderen russischen ursprünglichen Anarchisten liest, als gewaltfreie Gesellschaft, die einander mit Liebe begegnet, ist jetzt natürlich der ganz, ganz historische Begriff, der nichts mehr mit dem zu tun hat, wo dann in den letzten 70 Jahren Anarchismus zu verorten war. Aber da wird es dann wirklich komplex und wirklich semantisch.
Ja, vielleicht als Nachtrag noch, Donald Trump hat diesen Begriff oder diese Maßnahme ergriffen, kurz nachdem der Rechtsaußen-Kommentator und Podcaster Charlie Kirk auf offener Bühne ermordet worden ist und ja kurze Zeit später ist dem Viktor Orban gefolgt. Aus meiner Sicht ist es kein Zufall, dass das genau in zwei Staaten passiert, wo der Rechtsstaat auch die freien Medien und generell Andersdenkende nicht gerade gut behandelt werden, also wo es da große Defizite gibt, vor allem in der Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit. Und da ist es natürlich immer gegenüber der eigenen Basis hilfreich, wenn man da ein eine Projektionsfläche hat, auf der man dann irgendwie einen Feind von außen oder in diesem Fall dann von innen vielleicht haben kann.
Unbestritten.
Ich glaube, damit haben wir dieses Thema ausreichend diskutiert. Thomas, wir sind genau bei einer Stunde. Danke an alle, die uns jetzt bis zum Schluss noch zugehört haben. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder per Mail, wenn euch auch diese Themen interessieren, was eure Meinung dazu ist, ob wir mehr dieser politischen Fälle oder auch White-Collar-Crime-Fälle wieder machen sollen. Es würde mich eure Meinung interessieren. Ansonsten sage ich dir noch einmal vielen Dank für deine Zeit, Thomas Tschick. Und auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein. Falls ihr euer Handy gerade parat habt, schnappt euch es und gebt uns ein paar Sterne auf der Podcast-App eures Vertrauens. Schreibt uns gerne eine Rezension. Wir freuen uns sowie auch über alle Nachrichten.
Genau. Und wenn Sie schon dabei sind, klicken Sie auch in den nächsten Podcast rein. Maurer und Schick, das ist mein eigentlicher Podcast, wo ich mit dem Satiriker Thomas Maurer jede Woche die wichtigsten Nachrichten bespreche. Den Pirschmannhof haben wir auch schon besprochen und was in der Woche dran ist. Ich kann es Ihnen noch nicht sagen, aber wenn es so läuft wie in den vergangenen über 150 Episoden könnte durchaus unterhaltsam werden.
Jeden Freitag neu. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.